Damals. Das Magazin für Geschichte präsentiert.
Damals und heute. Der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
David, heute begeben wir uns ins dunkle Mittelalter. Und heute wird es für uns Historiker wirklich düster. Wir begeben uns nämlich ins angelsächsische England.
Da sieht die Quellenlage mau aus. Du hast ja kürzlich schon mal Beda Venerabilis erwähnt. Und wir haben bei der Gelegenheit schon gesagt, ohne ihn wüssten wir sehr wenig.
Das trifft zu, ja. Ohne Beda wüssten wir sehr wenig. Dazu muss man sagen, der ehrwürdige Beda hat einen guten Ruf als ein seriöser Chronist, aber auch er hat naturgemäß seine Schwächen, insofern als dass er, wie jeder Historiker und zu allen Zeiten, selektiv berichtet. Beda schrieb eine Kirchengeschichte des englischen Volkes, das heißt, ihn interessierte in erster Linie die Geschichte der Christianisierung der britischen Inseln ab der Missionsreise von Augustinus von Canterbury im Jahr 597. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, er lebte im Kloster Jarrow im Norden Englands, in Northumbria, und er ist über die dortigen Verhältnisse auch sehr gut informiert und naturgemäß deutlich besser als über das, was im Süden Englands vor sich ging. Er hat also einen thematischen und lokalen Schwerpunkt in seiner Berichterstattung.
Naja, irgendwas ist immer. Der gute Beda konnte halt auch nicht alles wissen und über alles schreiben.
Eben, nichtsdestotrotz, er war ein ausgezeichneter Chronist, er verfügte ganz offensichtlich über Zugang zu einer sehr gut sortierten Bibliothek und sein Werk ist zweifelsohne eines der zwei großen Geschichtswerke des angelsächsischen Englands. Zu dem anderen kommen wir noch.
Dann erzähl mal, willst du mit der Lage auf den Inseln nach dem Abzug der Römer anfangen?
Also darüber, was im 5. und 6. Jahrhundert passierte, darüber wissen wir wirklich sehr wenig. Im Grunde fast nur das, was die archäologischen Funde hergeben. Sicher ist, dass immer wieder kleine Siedlergruppen vom Kontinent auf die Insel kamen, aber was genau da passierte, ist ziemlich unklar. Mit der Zeit verschmolzen die Einwanderer mit den Inselbewohnern zu einer neuen Gruppe, die immer noch sehr heterogen war, aber immerhin eine gemeinsame Sprache sprach. Und wenn Beda vom Gens Anglorum spricht, dann müssten wir davon ausgehen, dass die Zeitgenossen das verstanden und dass es unter den Inselbewohnern zumindest so eine Art Gemeinschaftsgefühl gab.
Eine wichtige Rolle spielte dabei sicher auch die Christianisierung.
Danke für das Stichwort, auf jeden Fall, ja. Die Christianisierung war in mehrfacher Hinsicht wichtig. Zum einen wurde durch sie der Raum geordnet. Es entstanden Kirchenprovinzen und Suffraganbistümer. Außerdem wurde zu dieser Zeit das Recht kodifiziert. Und eines ist jetzt wichtig, in der Rechtspflege wurde ein neuer Zug erkennbar, nämlich das Konzept, dass der Verbrecher durch seine Tat nicht nur das Opfer verletzte und diesem Sühne schuldig war, sondern dass er auch die ganze Gesellschaft verletzte.
Das ist ein wichtiger Schritt, der ja grundlegend ist für den Anspruch einer Obrigkeit, aus eigenem Antrieb heraus Rechtspflege zu betreiben. Das stellt andererseits auch neue Herausforderungen an die Herrscher.
Korrekt. Damit erwuchs dem Herrscher das Recht, aber auch die Pflicht, Rechtsgrundsätze auch durchzusetzen. Und das zeugt von einer bestimmten Gesellschaftsauffassung, von der Idee einer Gesellschaft, zu der jeder Einzelne gehört, dessen Teil er ist und in die er integriert ist. Und damit kommen wir zur politischen Struktur, wenn man das so nennen darf. Zur Zeit Bedas wurde die Insel von mehreren Königen beherrscht, die aber im Grunde wenig mehr als regionale Warlords waren. Man spricht von der Heptarchie, was sich mit der Zeit 7 größere Reiche ausbildeten, nämlich Kent, Sussex, Essex, Wessex, East Anglia, Mercia und Northumbria.
Northumbria, wo Beda lebt und arbeitet.
Genau. Mal hatte jenes Reich etwas die Oberhand, mal ein anderes. Wir wissen, dass in der frühen Zeit Kent sehr viel Einfluss hatte, denn Northumbria im 8. Jahrhundert in Mercia die Führung übernahm. Tja, und dann kamen auch schon die Skandinavier.
Die Wikinger, die überfallen 792 das Kloster Lindisfarne und machen dabei so viel Beute, dass sie von nun an immer wieder kommen.
Das stimmt, aber ich muss an dieser Stelle schon mit einer Sache aufräumen. In heutigen Zeiten wird der Begriff Wikinger ja geradezu inflationär gebraucht. Überall waren die Wikinger, nicht so bei den Angelsachsen. Die sprachen in frühen Zeiten von den Heiden und als sie etwas besser Bescheid wussten, differenzierten sie durchaus präzise zwischen den Norwegern und den Dänen. Das Wort Wikinger taucht in angelsächsischen Quellen praktisch nie auf. In den dänischen schon mal gar nicht. Alle in einen Topf werfen und Wikinger nennen, das ist eher ein moderneres Konzept.
Dadurch ist der Begriff wohlgemerkt nicht falsch oder unpräzise, gerade wenn es um die Skandinavier geht, die mit dem Schiff in Europa unterwegs waren, um zu rauben, aber auch wenn es um ihre Gesellschaften insgesamt geht. In der Forschung ist also tatsächlich von Wikingern die Rede. Jedenfalls fallen jetzt diese skandinavischen Kriegergruppen in England ein.
Korrekt. Nachdem zunächst kleinere Gruppen eher sporadische Raubzüge unternahmen, nahmen die Gruppen, die da kamen, in ihrer Größe und was die Regelmäßigkeit ihrer Besucher angeht, ab ungefähr 850 eine neue Dimension an. Und die Skandinavier kamen, um zu bleiben. Im Norden Englands bildete sich ein neuer Herrschaftsbereich aus, das Dana lag, während im Süden Wessex von Mercia die Führung übernahm. Egbert von Wessex gelang schließlich den größten Teil des Südens unter seine Kontrolle zu bringen. Kent, Sussex, East Anglia, schließlich auch Mercia. Auf Egbert folgte dann Æthelwulf und schließlich auf ihn sein Sohn Alfred.
Der Große.
Der Große, genau. Der war ein Großer, das kann man schon so sagen. Alfred war letztlich derjenige, dem es gelang, den Widerstand gegen die Wikinger effektiv zu organisieren. Bei Erdington gelang ihm ein großer Sieg über Gudrun, den Herrscher im Danelag, der sich in der Folge taufen ließ. Alfred gelang aber noch mehr. Er organisierte das Heer neu und startete ein Bogenbauprogramm. Vor allem aber gelang es ihm, die verschiedenen Herrschaftsgebiete im Süden wirklich miteinander zu integrieren. Er startete eine Bildungsoffensive und impfte den Menschen in Kent, in Essex, in Sussex, in Wessex und in Mercia ein. Ihr seid ein Volk, nämlich mein Volk, das Gens Anglorum.
Das Gens Anglorum, also das englische Volk, von dem schon Beda geschrieben hat.
Das stimmt. Aber Alfred war es, der eine Leseliste von Büchern zusammenstellte, die ins Englische übersetzt wurden und die alle freigeborenen jungen Männer kennen sollten. Und rat mal, welches Buch da auch drauf stand?
Das von Beda.
Genau, unter anderem. Um den Leuten aber klarzumachen, dass sie eine gemeinsame Geschichte hatten, gab er nun auch das zweite wichtige angelsächsische Geschichtswerk in Auftrag, die angelsächsischen Chroniken. Die wurden denn bis ins 11. Jahrhundert immer wieder ergänzt und fortgesetzt.
Alfred meint es also ernst. Wenn man so will, sind es also die Wikinger gewesen, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass aus der Heptarchie ein neues Königreich geworden ist. Indem sie Druck auf die kleinen Reiche ausüben, rufen sie eine Reaktion hervor.
Auf jeden Fall, ja. Das geschah alles natürlich nicht im luftleeren Raum, du hast richtig gesagt, schon Beda schrieb vom Gens Anglorum, aber Alfred machte sich das zunutze und sorgte dafür, dass seine Regierung und die empfundene Identität seiner Untertanen auch gut zusammenpassten. Und zwar in Anbetracht dieser dänischen Bedrohung. Das heißt nicht, dass lokale Identitäten nicht weiterhin existierten, aber auf einer Ebene darunter und vor allem in der Außenwahrnehmung. Vom Kontinent wurde bald nicht mehr unterschieden. Die Leute im südlichen Teil der britischen Hauptinsel, das war das Gens Anglorum, das waren die Angelsen. Und es begann nun sowas wie das goldene Zeitalter der altenglischen Könige. Alfreds Sohn Edward gelang es, Teile von Mercia und East Anglia von den Dänen zurückzuerobern. Sein Sohn Æthelstan dehnte denn das Herrschaftsgebiet noch weiter nach Norden aus und brachte auch Northumbria unter seine Kontrolle. Und er beherrschte schließlich ein Gebiet, das in etwa dem heutigen England entspricht. Und das gelang auch, weil es den skandinavischen Siedlern auf der anderen Seite nie so recht gelungen war, ihre Identität auf das neue Land zu projizieren. So ließen sich die eroberten Teile immer wieder recht problemlos integrieren.
Nur weil du vorhin vom Wikingerbegriff gesprochen hast, wenn du jetzt von Dänen redest, ist damit der zeitgenössische Begriff gemeint. Die Dänen, mit denen es Alfred und seine Nachfolger zu tun haben, kommen aber nicht nur aus dem Land, das wir heute als Dänemark kennen, sondern auch aus den anderen Teilen der skandinavischen Welt.
Richtig, zu den Entwicklungen in Skandinavien komme ich aber gleich auch noch.
Ja, jedenfalls gehen die skandinavischen Siedler jetzt im Volk der Angelsachsen auf. Vermutlich sind sie gar nicht so zahlreich gewesen, wie man früher angenommen hat. Und dementsprechend verpuffen auch militärische Erfolge schnell wieder, wenn keine neuen Kriegergruppen aus Skandinavien nachrücken.
Davon wird mittlerweile ausgegangen, ja. Æthelstan gelang aber nicht nur militärische Erfolge. Vor allem scheint er die Verwaltung seines Reiches professionalisiert zu haben. Das kann man gut an den erhaltenen Urkunden erkennen, die im Laufe seiner Regentschaft immer ausgefeilter wurden. Man muss wirklich sagen, unter den Nachfolgern Alfreds bildete sich, eine gemessen an den Maßstäben der Zeit, ziemlich effektive Königsherrschaft heraus. Es gab ein funktionierendes Gerichtssystem, ein außerordentlich leistungsfähiges Münzwesen und den Königen gelang es auch, ein Finanzwesen aufzubauen, bei dem die eingezogenen Gelder, die Zölle, die Gerichtsgebühren, die Einkünfte der königlichen Güter am Ende auch tatsächlich in den Taschen der Könige landen.
Das heißt, sie waren politisch auch handlungsfähig. Sie hatten die Mittel, um ihre Politik auch durchzusetzen.
Genau richtig. Und das war keineswegs eine Selbstverständlichkeit. Der König von Frankreich hatte im 10. Jahrhundert außerhalb der Domaine Royale in der heutigen Region Ile-de-France sehr wenig zu melden. Und der Herrschaftsanspruch der römisch-deutschen Könige und Kaiser war in vielen Ecken des Reiches auch eher theoretischer Natur. Das sah in England anders aus. Es sind sehr viele Writs überliefert, das heißt kurze, in englischer Sprache verfasste Befehle der königlichen Kanzlei an Amtsträger in den Regionen. Und innerhalb der Grafschaften bildete sich zudem das Amt des Sheriffs als königlichem Dienstmann vor Ort aus, der neben dem Grafen, neben dem Earl agierte. Und das spricht neben den hohen Steuereinnahmen dafür, dass es den englischen Königen gelang, auch in die Provinz hineinzuregieren und die verschiedenen Ecken der Insel effektiv zu kontrollieren. Das funktionierte im Großen und Ganzen so gut, dass die Normannen da später auch nicht groß dran rumfuschten, sondern die Verwaltungsstrukturen des alten angelsächsischen Königreichs fast 1:1 übernahmen.
Vielleicht ist alles etwas einfacher, weil wir über eine Insel reden, einen klar umschlossenen Raum.
Ja, möglich. Jedenfalls hatten die Könige in der Nachfolge von Alfred eine sehr starke Stellung inne. Und die Könige, die nun vor folgten. Edmund, Edred, Edgar, das waren wirklich erfolgreiche Herrscher und es gelang ihnen, das Land nach außen zu sichern. Von Edgar ist belegt, dass er zur Abwehr ausländischer Ambitionen auf Abschreckung setzte. Laut der angelsächsischen Chronik ließ er die englische Flotte einmal im Jahr die gesamte Insel umrunden, um Stärke zu demonstrieren.
Mhm. Und das funktioniert?
Tatsächlich sind für seine Regierungszeit keine Überfälle von auswärtigen Kriegern bekannt. Edgar starb dann allerdings 975 relativ plötzlich. Und sein Nachfolger Edward ging als der Märtyrer in die Geschichte ein, weil er schon 3 Jahre später einer Intrige zum Opfer fiel und ermordet wurde.
Lass mich raten, ein Jagdunfall.
Korrekt, David. Er soll bei einem Jagdausritt getötet worden sein, auf Geheiß seiner Stiefmutter, die lieber ihren eigenen Sohn auf dem Thron sah, Ethelred, the Unready.
Der Nicht-Bereite?
Eher der schlecht Beratene. Ethelred war damals noch sehr jung, kaum ein Teenager. Und schon bald sah er sich einer Herausforderung gegenüber, für die er tatsächlich nicht bereit war oder in deren Begegnung er schlecht beraten war. Ab 980 nahmen nämlich die Einfälle von Dänen und Norwegern wieder stark zu.
Und Ethelred gelingt es nicht, eine effektive Verteidigung zu organisieren?
Nein, mehrfach gelang es ihm allerdings durch Tributzahlungen Plünderungen zu verhindern.
Das war das sogenannte Danegeld.
Richtig, das zahlte er mehrfach. Aber letztlich agierte er relativ plan und hilflos. In gewisser Weise zum Schicksalsjahr wurde denn das Jahr 1002. Um sich wenigstens in eine Richtung abzusichern, ging er in diesem Jahr eine Ehe ein. Und zwar mit der Tochter Herzog Richards von der Normandie, Emma.
Der Protagonistin deines Artikels im Damalsheft.
Genau, das war seine zweite Ehe. Seine erste Ehefrau war Elgifu von York gewesen. Mit ihr hatte er auch schon diverse Kinder gezeugt, von denen heute aber nur noch eines relevant werden wird, Edmund Ironside.
Der Name kommt mir bekannt vor. Also bei Ironside denke ich natürlich zuerst an Björn Ironside, den legendären Wikinger. Aber ich meine, wir hätten letztens auch einen Edmund Ironside erwähnt.
Das stimmt, das war der britische Generalstabschef aus der Schar-Folge, der hieß auch so.
Ach ja.
Unseren mittelalterlichen Edmund Ironside parken wir jetzt aber erstmal eine Weile an der Seitenlinie. Ethelred heiratete nun jedenfalls Emma und sollte mit ihr 2 Söhne haben, Alfred und Edward. Die werden auch noch relevant, aber wir parken sie vorerst ebenfalls an der Seitenlinie und wir konzentrieren uns auf das zweite wichtige Ereignis des Jahres 1002, das sind Brice Day Massacre. Ethelred befahl am Tag des heiligen Brictius, alle Dänen im Land ermorden zu lassen. In welchem Ausmaß das Ganze tatsächlich umgesetzt wurde, ist umstritten. Politisch war es aber ein Eigentor, denn der dänische König Sven Gabelbart sah darin eine Legitimation neuer Angriffe auf Ethelreds Reich.
Diesmal ist mit Dänisch das mittelalterliche Dänemark gemeint. Gabelbart ist übrigens der Sohn von König Harald Blauzahn, englisch Bluetooth. Und wer dabei an kabellose Datenübertragung denkt, der hat recht. Die ist nämlich nach König Blauzahn benannt. Blauzahns Sohn Gabelbart fühlt sich durch das Massaker jetzt jedenfalls legitimiert, in England einzufallen. Und Ethelred weiß nicht, wie er diese Angriffe abwehren soll, ja?
Nicht wirklich. Nach verschiedenen kleineren und auch größeren Angriffen, zum Beispiel durch Torkel den Großen, wobei groß hier wirklich anscheinend die Körperlänge bezeichnet hat, landete Sven Gabelbart 1013 höchstpersönlich mit einem großen Heer und der Absicht, in England das Königreich zu erobern. Und Ethelred, der musste jetzt Frau und Kinder nehmen und fliehen. Sven gelang es also, England zu erobern. Aber er hatte nicht lange was davon, denn schon Anfang 1014 starb Sven Gabelbart. Und bevor wir weiter erzählen, wie es in England weitergeht, unternehmen wir einen sehr kleinen Ausflug in die skandinavische Geschichte. Und das geht sehr schnell, denn da wissen wir beinahe noch weniger als über das angelsächsische England in den poströmischen Jahrhunderten.
Quellen sind rar gesät. Wir müssen uns auf die Archäologen verlassen.
So ist das. Kurioserweise ist, was die schriftlichen Quellen angeht, das meiste über die Vorgänge in Skandinavien in nicht-skandinavischen Quellen überliefert. Und die Autoren kannten sich nicht immer sonderlich gut aus. Klar ist so viel. Das Schicksal der 3 nordischen Reiche, Dänemark, Norwegen und Schweden, die sich mit der Zeit herausbildeten, war eng miteinander verzahnt. Und mehr als ein Herrscher versuchte, seine Macht auf alle 3 Königreiche auszudehnen. Den meisten gelang dies aber insofern nur bedingt, als dass, kaum dass sie sich an einem Ort durchgesetzt hatten, an einem anderen ein Konkurrent hochploppte, den es dann wieder zu bekämpfen galt.
Das ist das Grundproblem mittelalterlicher Herrschaftsausübung. Der Herrscher kann seine Macht im Grunde immer nur dort durchsetzen, wo er sich gerade befindet. Das ist genau der Punkt, der die Herrschaft der Wessex-Könige so auszeichnet, dass es ihnen gelungen ist, ein relativ straffes und effektives Herrschaftssystem zu etablieren.
Genau, das gilt es nun jedenfalls im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt und in der Folge noch über die dänischen und die norwegischen Könige reden. Die sind mal hier am Drücker, mal dort am Drücker, immer viel beschäftigt und es gelingt ihnen sehr selten, ihr Reich wirklich unter Kontrolle zu halten, beziehungsweise, wenn sie einmal Eroberungen gemacht haben, diese auch zu behalten. Und so lief es nun auch mit den dänischen Eroberungen in England. Sven wollte eigentlich, dass sein Sohn Knut dort die Herrschaft übernimmt. Aber der schaffte es nicht, sich durchzusetzen. Der englische Witter, der Rat der Mächtigen, wollte ihn nicht als König anerkennen. Und er hatte nach dem Tod von seinem Vater auch nicht die Mittel, um sich durchzusetzen.
Naja, er kommt ja auch wirklich als Außenseiter in ein, wie du geschildert hast, relativ geeintes Land. Er muss sich also mit Gewalt durchsetzen. Und das ist mühsam, zumal es ja für ihn wahrscheinlich auch in Skandinavien etwas zu erben gibt, nach dem Tod Sven Gabelbarts, oder?
Genau. Und da es für Knut galt, auch in Dänemark ein Stück vom Kuchen abzukriegen, kehrte er nun erstmal dorthin zurück. Dort wollte ihm sein Bruder Harald aber nichts abgeben. Stattdessen motivierte Harald Knut, es noch einmal in England zu versuchen, wo inzwischen Ethelred auf den Thron zurückgekehrt war.
Und der nutzt jetzt seine zweite Chance und bringt sein Königreich in Ordnung?
Nein. Knut startete 1015 einen zweiten Versuch und wieder geriet Ethelred schnell in die Defensive. Er zog sich nach London zurück, starb dort aber, ehe es zu größeren Kampfhandlungen um die Stadt kam.
Und jetzt hat Knut freie Bahn.
Nein, die Londoner erhoben jetzt Ethelreds Sohn aus erster Ehe, nämlich Edmund Ironside, zum König.
Da ist er wieder. Und der führt jetzt den Widerstand an?
Sozusagen. Edmund zog sich erstmal nach Wessex zurück und baute dort ein Heer auf. Knut zog sich seinerseits auf die Isle of Sheppey in der Themsemündung zurück. Am 18. Oktober 1016 kam schließlich zur großen Schlacht von Essendon. Wo das ist umstritten. Und Edmund wurde verraten. Einer seiner Gefolgsleute, Edric, der Alderman von Mercia, zog seine Truppen vom Schlachtfeld ab. Und nach hartem Kampf musste Edmund das Schlachtfeld bei Einbruch der Nacht den Dänen überlassen. Als die jedoch am Morgen das Schlachtfeld inspizierten, stellten sie fest, dass ihr eigenes Heer auch sehr hohe Verluste erlitten hatten. So hohe Verluste, dass Knut schnell klar wurde, dass er jetzt ein strategisches Problem bekam. Denn anders als Edmund würde es ihm schwerfallen, vor Ort Truppen auszuheben. Also wählte er den Verhandlungsweg.
Und welche Vereinbarung wird jetzt getroffen?
Das Königreich wurde jetzt geteilt. Edmund bekam Wessex und Knut den Rest. Aber schon bald darauf starb Edmund.
Tja, das haben wir auch schon mal erwähnt. Eine robuste Gesundheit, die Fähigkeit, seine Gegner zu überleben, das ist im Mittelalter wichtig. Aber das hier ist schon ein verdächtiger Todesfall. Geht's denn dabei mit rechten Dingen zu?
Naja, es gibt jedenfalls keinen Hinweis auf das Gegenteil. Also müssen wir wohl davon ausgehen, dass dies jetzt ein natürlicher Todesfall war, denn normalerweise ist das die Art von Sache, die dann doch irgendwo überliefert wird. Und hier gibt es wirklich so gar keinen Hinweis in den Quellen, weder in den zeitgenössischen noch in späteren, dass da Foulplay war. Übrigens, Edmunds Kinder und Enkel, die führten in der Folge recht interessante Leben. Seine beiden Söhne gingen ins Exil und kamen dabei ziemlich rum. Beide sind unter anderem in der Kiewer Rus und in Ungarn zu verorten. Und beide heirateten ungarische Prinzessinnen und von den Kindern seines Sohns Edwards, die er in Ungarn gezeugt hat, heiratete Margarete denn schließlich den schottischen König Malcolm III. Und mit ihm zeugte sie diverse Kinder und wurde Mutter und Großmutter schottischer und englischer Könige und auch den Grafen von Huntingdon.
Wir erinnern uns an die Robin Hood-Folge. Das ist ein Titel, der Robin Hood von manchen Autoren zugeschrieben wird.
Genau. Zu guter Letzt wurde die gute Margarete auch noch heilig gesprochen. Interessant ist aber auch ihr Bruder Edgar. Der wurde in Ungarn geboren, kehrte dann mit seiner Familie nach England zurück, hatte 1066 sogar eine Außenseiterchance auf den Thron. Er war aber erst 14, darum war das schwierig. Jedenfalls lebte er dann eine Weile in Schottland, dann zog er nach Flandern, dann wieder nach Schottland, dann ließ er sich in Apulien nieder und noch später ging er dann für eine Weile nach Konstantinopel und dann ins Heilige Land und noch vieles mehr, ehe er schließlich nach England zurückkehrte.
Er kommt also wirklich sehr viel rum in der Welt.
Ja, und vor allem lebte er sehr lange. Das Todesdatum ist zwar nicht bekannt, aber noch 1125 ist sicher belegt, dass er noch am Leben war. Da schaute William the Conqueror schon jahrzehntelang die Radieschen von unten an. Aber kommen wir jetzt mal zurück in die Zeit, mit der wir uns heute hauptsächlich beschäftigen.
Knut hat nun das ganze Reich unter sich vereint.
Genau. Die englischen Großen unterwarfen sich ihm. Und nun tat er erst einmal zwei Dinge. Und dazu lesen wir mal ein wenig aus der wichtigsten Quelle zu dem Thema vor. Was für ein Text das ist, dazu sage ich gleich noch mehr. David, lies mal bitte den ersten Abschnitt vor.
Gerne. Zitat. Knut übernahm von Gottes Gnaden die absolute Herrschaft über das Königreich, belohnte seine Anhänger und hielt das Königreich der Engländer bis zu seinem Tod in Frieden und ununterbrochen. Er war noch in der Blüte seiner Jugend, aber doch schon von unbeschreiblicher Weisheit. Dementsprechend liebte er jene, die zuvor treu für Edmund gekämpft hatten und hasste jene, von denen er wusste, dass sie betrügerisch gehandelt hatten und zwischen beiden Seiten hin und her laviert waren, und an einem bestimmten Tag ordnete er die Hinrichtung vieler an, die in dieser Art gehandelt hatten. Einer von diesen war Edric, der vor dem Kampf geflohen war und dann den König um Belohnung gebeten hatte, indem er vorgab, es getan zu haben, um seinen Sieg zu sichern. Traurig, sagte der König zu ihm, sollst du, der du deinen Herrn heimtückisch verraten hast, fähig sein, mir die Wahrheit zu sagen? Ich werde dir den würdigen Lohn dafür geben, aber so, dass der Betrug dir nicht zum Gefallen wird. und er befahl seinem Offizier Eirik: Zahl ihm, was wir ihm schulden. Töte ihn, der ein falsches Spiel mit uns spielen will. Und ohne zu zögern, hob er seine Axt und schlug ihm mit einem mächtigen Schlag den Kopf ab, damit andere von seinem Vorbild lernen, dass sie treu, nicht untreu zu ihrem König sein sollen. Zitat Ende. Okay, das ist ein Thema, das uns schon bei Robin Hood begegnet ist. Der König weiß, Treue zu belohnen, selbst wenn sie nicht ihm selbst geschuldet ist. In diesem Fall wird Edric, dessen Verrat an Edmund Knut den Sieg beschert hat, für eben diesen Verrat bestraft.
Genau. Ich lese mal gleich weiter vor, was Knut jetzt noch machte. Anmerkung dazu, ich habe diesen Abschnitt etwas gekürzt, weil er doch recht langatmig ist. Ich packe den Literaturhinweis zur Quelle aber in die Shownotes, falls ihr das mal in Gänze nachlesen wollt. Als alles ordentlich geregelt war, fehlte dem König nichts mehr außer eine edle Frau. Er befahl überall nach einer Frau für ihn zu suchen. Es war schwierig, aber schließlich wurde eine würdige gefunden. In Frankreich, in der Normandie. Eine Dame höchsten Adels und größten Reichtums, die sich auszeichnete unter den Frauen durch ihre liebliche Schönheit und ihre Weisheit, denn sie war eine berühmte Königin. Werber wurden zu ihr geschickt, Geschenke gemacht, weitere bittende Nachrichten übermittelt. Aber sie weigerte sich, seine Frau zu werden, wenn er ihr nicht per Eid versicherte, dass er niemals den Sohn einer anderen als seinen Nachfolger einsetzen werde. Denn sie hatte gehört, dass er Söhne von einer anderen Frau hatte. Und um für ihre Nachkommen vorzusorgen, traf sie in ihrer Weisheit Vorkehrungen, die zu ihrem Vorteil waren. Der König stimmte zu, der Eid wurde geleistet, und so, Gott sei Dank, wurde Emma die edelste aller Frauen, die Frau des mächtigen Königs Knut.
Er heiratet nun also unsere Emma und damit die Frau seines Vorgängers Ethelred. Das ist aus seiner Perspektive natürlich gar nicht so dumm. So integriert er sich in den englischen Adel. Aus ihrer Perspektive ist das allerdings schon etwas heikel, den Feind ihres verstorbenen Gemahls zu heiraten.
In der Tat. Und du hast vielleicht gemerkt, von Ethelred oder etwaigen schon vorhandenen Kindern von ihr ist hier nirgends die Rede. Sie ist eine berühmte Königin, eine Regina Famosa. Aber wovon sie eigentlich Königin ist, wird nicht erwähnt. Das steht da nicht. Das wird nur angedeutet. Und zwar steht ein paar Sätze später, dass sie half, das Land zu befrieden. Aber wieso sollte eine Königin aus der Normandie helfen können, Engländer und Dänen miteinander zu versöhnen? Das macht keinen Sinn, beziehungsweise das macht nur Sinn, wenn sie eine englische Königin war. Was sie natürlich ist. Und die Erklärung für diese Umschweife ist natürlich die, dass diese Quelle, das Encomium Emmae Regine, die Lobrede auf Königin Emma in ihrem Umfeld und auf ihre Anweisung hin entstanden ist. Dazu sage ich gleich noch mehr.
Aber ihre Zeitgenossen wissen ja sicher, wie die Dinge liegen.
Ja, das stimmt, aber sie sollten wohl eher nicht auch noch an die Einzelheiten erinnert werden. Wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Im Encomium wird jetzt in wenigen Absätzen die Geburt des Thronfolgers Hardy Knuts und die Machtergreifung Knuts in Dänemark abgehandelt, denn hat Knut seine Schuldigkeit getan und er kann gehen und wird aus der Geschichte entfernt. Wir wollen aber zumindest einen kurzen Blick auf die Regentschaft Knuts werfen. Wir hatten es angedeutet, er übernahm jetzt ein funktionierendes Königreich mit einem intakten, eingespielten Verwaltungsapparat. Er war jedoch nebenbei auch noch in Skandinavien beschäftigt. Er übernahm nun auch noch die Herrschaft erst in Dänemark, dann auch noch in Norwegen und herrschte schließlich über ein riesiges Königreich rund um die Nordsee. Und zumindest was England betraf, muss man wohl davon ausgehen, dass Emma ihm eine ebenbürtige Partnerin war. Das wird nicht nur im Encomium so dargestellt, dafür spricht auch, dass ihr Name als Zeugin in zahlreichen königlichen Urkunden auftaucht. Und das ist sehr ungewöhnlich, sie ist die einzige Frau, die in englischen Königsurkunden aus dem 11. Jahrhundert als Zeugin auftaucht.
Das ist natürlich vielsagend, aber auch verständlich, wenn der Gatte vielbeschäftigter Herrscher eines Großreichs ist. Wirklich eigenständig agieren kann sie vermutlich nicht, oder?
Nein, ihrer Macht waren denn doch ganz klar Grenzen gesetzt. Und als Knut im Jahr 1035 starb, hatte sie auf einmal ein Problem. Denn der designierte Nachfolger, der gemeinsame Sohn Hardy Knut, der war gerade in Dänemark. Und dort, nach der Meldung vom Tod seines Vaters im fernen England, natürlich auch sofort gebunden. Er musste sich ja auch in Dänemark erstmal als Herrscher durchsetzen. Als er denn länger fortbleibt und einfach nicht kommt, da greift in England ein anderer nach der Macht, nämlich Harold Harefoot. Harold Hasenfuß. Der Sohn Knuts aus einer früheren Verbindung mit Ergifu von Northampton.
Da ist es wieder, das eben schon geschilderte Problem zu großer Reiche im Mittelalter. Damit tritt dann also genau der Fall ein, gegen den Emma sich absichern wollte, indem sie Knut zur Eidesleistung gezwungen hat. Ihrer Darstellung zufolge jedenfalls. Das hast du ja gerade vorgelesen. Knut hat diesen Eid, wenn es ihn dann wirklich gegeben hat, nicht gebrochen. Aber jetzt, wo er tot ist, greift sein Sohn Harald Hasenfuß eben trotzdem nach der Macht.
Genau, und Emma kann nichts machen. Knuts Huskills, seine Leibgarde und Elitetruppe, die bleiben zwar bei ihr, aber sie kann von sich aus nichts tun. Sie ist zur Passivität verdammt. Sie kann als Königin Witwe, die sie nun ist, nicht selbstständig handeln. Und nun kommen wir zu einer etwas seltsamen Geschichte. Folgt man dem Encomium, so trugen nun gewisse Engländer Harald Hasenfuß die Krone an. Die englischen Großen akzeptierten ihn also als König. Aber der ranghöchste Geistliche im Land und traditionelle Koronator, der Erzbischof von Canterbury, verweigerte ihm die Herausgabe der Kronjuwelen. Und zwar sagte er laut dem Encomium, dass er niemand anderen als König anerkennen und niemand anderen seinen Segen geben werde, solange die Söhne, und das steht da im Plural, solange die Söhne von Königin Emma noch am Leben seien.
Damit kommen also auf einmal Emmas Söhne aus erster Ehe ins Spiel. Die hießen nochmal?
Alfred und Edward. Ich habe hier eine Zeichnung von der Stammtafel gemacht. Ich kann die auch nachher bei Instagram hochladen.
Ja, sehr gut. Ich bin sehr beeindruckt davon. Wir haben sie ja vor uns liegen. Ja, tu das. Zwischenruf an unserer Hörer, folgt uns auf Instagram. Ja, wie geht's weiter?
Nun wird's komisch. Das erste Bemerkenswerte ist ja, dass ihr Emma auf einmal zur Trägerin der königlichen Würde gemacht wird. Die Linie läuft über sie, nicht über Knut. Und Harald reagierte darauf. Dem Encomium zufolge schickte er im Namen Emmas einen gefälschten Brief, genau gesagt einen Hilferuf an eben jene Söhne, um sie nach England zu holen. Alfred und Edward lebten nämlich in der Normandie, sie waren zur Erziehung zu den Verwandten geschickt worden.
Er will sie also in die Falle locken, um sich ihrer entledigen zu können.
Genau, und Alfred reagierte tatsächlich auf den vermeintlichen Hilferuf. Er reiste mit einigen Weggefährten nach England, dort wurde er dann aber kurz nach seiner Ankunft vom Earl Godwin von Wessex abgefangen. Godwin lockte ihn nach Guildford in Surrey und verriet ihn dann an Harald. Alfreds Männer wurden gefoltert und getötet, Alfred selbst nach Ely gebracht, geblendet und ermordet.
Das ist brutal. Was folgt eben auch einer brutalen Logik, so entledigt sich Harald des Konkurrenten. Wobei das Foltern und das Blenden sicher nicht notwendig gewesen wären.
Genau. Dem Encomium zufolge beschloss Emma nun ins Exil zu gehen. Und zwar an den Hof von Graf Balduin von Flandern nach Brügge. Von dort aus schrieb sie Alfreds Bruder Edward und bat ihn gegen Harald vorzugehen. Aber Edward lehnte ab. Er verwies darauf, dass die englischen Großen ihm gegenüber keine Verpflichtungen hätten. Sie solle gefälligst auf Hardyknut warten.
Also Edward möchte dem Schicksal seines Bruders lieber entgehen und bleibt vernünftigerweise in der Normandie. König werden soll ja sowieso eigentlich sein Halbbruder Hardyknut und der soll sich am besten selber um seinen Machtanspruch kümmern.
Tja, so weit, so gut. Nur geht die Geschichte nicht auf. Das Erste, was man stutzig machen muss, warum ging Emma nach Flandern ins Exil und nicht in die Normandie, wo ihre Verwandten lebten und wo auch Edward lebte?
Das stimmt. Das deutet auf Missstimmung in der Beziehung zur Verwandtschaft hin.
Richtig. Und damit kommen wir zu dem, was die normannischen Chroniken von Wilhelm von Jumièges und Wilhelm von Poitiers berichten. Dort heißt es nämlich, dass Edward sehr wohl, und zwar mit normannischer Unterstützung, eine militärische Expedition nach England unternommen habe. Doch es lief nicht gut und die Flotte musste schnell wieder umkehren.
Also muss eine Version der Geschichte falsch sein. Ich vermute mal die von Emma.
Naja, sie ist jedenfalls diejenige, die eigene Aktien in der Sache hatte, die ein Interesse hatte, die Dinge etwas beschönigt darzustellen, denn sie brauchte, wie wir sehen werden, beide ihrer noch lebenden Söhne, Hardyknut und Edward. Und wenn Edward nun gegen die Interessen von Hardyknut nach der Krone griff, dann musste das für Unstimmigkeiten sorgen. Also wird das verschwiegen. Das Encomium, unsere Hauptquelle, die von ihr gesponserte Quelle, entstand jedenfalls in genau dieser Zeit von Emmas Exil, in der sie überlegen musste, was als nächstes zu tun wäre. Autor des Werkes war ein Mönch aus dem Kloster Saint-Bertin in Saint-Omer in Flandern. Und der bezog seine Infos natürlich direkt von ihr.
Okay, das kommt also hin. Nachdem die Aktionen von Alfred und Edward nun gescheitert sind, muss sie die Legitimität von Hardyknuts Herrschaftsanspruch jedenfalls betonen. Sie muss ihn stark reden, und zwar gerade auf dem Kontinent, wo es gilt, Bündnispartner zu gewinnen, weil in England sitzt ja Harald und bis dahin reicht ihre publizistische Reichweite vermutlich nicht.
Korrekt. Dann aber wurden sie und der Mönch und überhaupt alle von den Ereignissen überholt. Gerade machte sich Hardyknut bereit für einen Angriff auf Harald, da starb der einfach.
Na, dann hat Hardyknut ja freie Bahn. Oder meldet Edward jetzt konkurrierende Ansprüche an?
Davon ist jedenfalls nichts bekannt. In der Tat hatte Hardyknut jetzt freie Bahn. Er kehrte nach England zurück und nach zwei Ehemännern, Ethelred und Knut und dann zwei Stiefsöhnen, Edmund Ironside und Harold Hereford, saß nun endlich ein leiblicher Sohn Emmas auf dem Thron. Und kurz darauf reiste auch Edward, der bis dahin den größten Teil seines Lebens in der Normandie zugebracht hatte, zurück nach England und dem Encomium zufolge war damit alles gut und die Mutter und die zwei Söhne herrschten in Eintracht über ihr Reich und damit endet dann das Werk.
Aber nicht der Lauf der Zeit. Jetzt kommt also das Aber.
Ja, jetzt kommt ein Aber. Denn so einfach lagen die Dinge nicht. Der Hof von Hardyknut war kein einfacher Ort. Da waren jetzt Hardyknut und sein engerer Kreis, dann waren da Emma und Edward. Aber natürlich gab es immer noch die Leute, die zuvor Harald auf den Thron gehoben hatten. Allen voran der mächtige Earl of Wessex, Godwin, der dem Encomium zufolge ja Alfred zumindest mit auf dem Gewissen hat. indem er ihn an Harald ausgeliefert hat. Dazu kam, Hardiknut war noch ziemlich jung und hatte noch keinen Thronerben gezeugt.
Also kann ein latentes Gewaltpotenzial diagnostiziert werden? Das Encomium malt das Idealbild einer harmonischen Herrschaft. Tatsächlich liegen die Dinge etwas anders.
In der Tat, die Stimmung am Hof war wirklich nicht gut. Und dazu trug auch Hardiknut bei. Er ließ Haralds Leiche ausgraben und in die Themse werfen. Und das kam bei vielen gar nicht gut an. Und er ließ sich in Familienfäden verstricken. Und er war auf etwas unklare Weise in den Mord an Earl Edwulf von Bernicia verwickelt. Es würde dich nicht überraschen, dass auch Hardiknut kein sehr langes Leben vergönnt war.
Gab es wieder einen Jagdunfall?
Nein, angeblich starb er nach einem etwas zu großen Besäufnis.
Ach je. Und nun bleibt ja eigentlich nur noch Edward als nächster Kandidat.
Das stimmt, bleibt nur noch Edward. Dessen Beinamen können wir jetzt auch nennen, denn es handelt sich in der Reihe der englischen Könige um einen sehr berühmten König. Edward the Confessor, Edward der Bekenner.
Der spielt ja bis heute bei der Krönung der englischen Könige eine herausragende Rolle. Er lässt nicht nur die Krönungskirche bauen, Westminster Abbey, auch der Krönungsstuhl und die Krönungskrone sind nach ihm benannt.
Korrekt. Und warum das so ist, dazu kommen wir gleich noch. Er liegt übrigens auch in Westminster Abbey bestattet, falls ihr demnächst mal nach London fahrt, um in die National Gallery zu gehen und euch die Bilder von Romulus anzugucken.
Ja, Verweis auf die Folge zu den Anfängen Roms.
Genau. Du hast ja eben gesagt, er war der logische Kandidat. Er war der Nachfahre Alfreds des Großen, der letzte überlebende Sohn Ethelreds und Emmas, der Thronanwärter des alten Hauses Wessex, der jetzt das dänische Zwischenspiel beendete. Und das stimmt schon alles. Aber ganz so einfach lagen die Dinge denn auch wieder nicht. Edward war ja in der Normandie aufgewachsen und ihm fehlte in England eigentlich eine solide Anhängerschaft, was er ja laut Encomium auch selbst schon erkannt hatte. Zum Königsmacher wurde in dieser Situation nun ausgerechnet Godwin von Wessex.
Der seinen Bruder verraten hatte.
Genau der. Godwin war der mächtigste Adlige im Land. An ihm konnte Edward nicht vorbeiregieren. Und um das Bündnis zwischen beiden festzuzurren, heiratete Edward jetzt Godwins Tochter Edith. Und man muss leider sagen, aus Emmas Perspektive war es jetzt richtig blöd gelaufen. Sie hatte zwei Ehemänner, zwei Stiefsöhne und zwei ihrer Söhne überlebt. Aber der eine, der noch da war und der jetzt auf dem Thron saß, der kannte alle, sagen wir mal, etwas fragwürdigen Stellen in ihrem Lebenslauf. Ihr zügiger Wechsel ins Lager des Usurpators Knut, den Feind ihres Vaters, ihre mögliche Verstrickung in den Tod von Alfred, denn dass der Brief an die Söhne wirklich eine Fälschung Emmas war, das behauptet eben Emma. Aber das ist von manchen angezweifelt worden. Und Edward hat ja nach den normannischen Chronisten darauf reagiert und ist genau wie sein Bruder nach England gezogen. Er war zudem immer der etwas übersehene Sohn, der zu den Verwandten geschickt wurde, der dessen Herrschaftsanspruch hinter dem Hardiknut zurückstecken musste. Und sein Verhältnis zu seiner Mutter war mit Recht etwas angespannt. Und was jetzt passierte, das ahnst du sicherlich.
Na, wenn es so düster aussieht, dann entledigte er sich wohl ihrer.
Genau richtig. Edward zog ihr Vermögen ein und schickte sie auf den Altersruhesitz nach Winchester. Laut der angelsächsischen Chronik tat er das, weil sie zu wenig für ihn getan habe. Mehr steht da nicht.
Da ist ja durchaus was dran.
Zweifellos. Man muss allerdings auch sagen, er entledigte sich damit der einen Person, die alles irgendwie zusammenhalten konnte. Denn Emma war es, die die Verbindung hatte in alle Richtungen. Sie hatte die Verbindung nach Skandinavien, in die Normandie und auch innerhalb Englands.
Und die hatte er ja gerade nicht, wenn ich das richtig verstehe. Und um sein Reich zumindest nach innen zu sichern, braucht er das Bündnis mit Godwin.
Das stimmt. Emma hatte schon einiges Potenzial als eine integrierend wirkende Figur. Sie war sicherlich mehrsprachig, sie kannte alle, alle kannten sie. Und sie hätte in ihrer Rolle als Königin-Witwe ein Anker der Stabilität sein können. Das Potenzial war da. Sie war politisch auch sehr erfahren und das Encomium zeigt auch gerade diese Möglichkeit deutlich auf. Emma, die Trägerin der königlichen Würde, die erfahrene Politikerin hinter dem Thron. Das ist das Bild, das von ihr gemalt wird.
Aber so kommt es nicht.
Nein, so kam es nicht. Es war alles nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Wie dem auch sei. Lass uns jetzt noch etwas über Edward reden. Dessen Lage war, wie du richtig gesagt hast, schwierig. Er hatte keine eigene Hausmacht in England, dafür aber einen übermächtigen Schwiegervater. Und anders als Hardiknut hatte er auch keinerlei Unterstützung aus Skandinavien, die er ins Land rufen konnte. Wie also konnte gerade er, Edward, diesen legendären Ruf bekommen?
Du wirst es uns sicher erklären.
Das werde ich. Edwards Regierung wurde im Nachhinein als eine Regierung des Friedens und des Wohlstandes verklärt. Und es stimmt, seine Regierungszeit verlief ohne größere Kriege. Und das war sicher gut für die Wirtschaft. Seine Regierung war sozusagen angenehm unspektakulär für die Untertanen. Und das war nach dieser ziemlich chaotischen Zeit zuvor sicherlich sehr wünschenswert.
Davon ist auszugehen. Aber viel zu melden hatte Edward ja selber wohl eher nicht.
Völlig richtig, er stand unter der Fuchtel Godwins. Und als er 1051-52 versuchte, ihn zu entmachten, scheiterte er dabei relativ kläglich. Als Godwin denn 1053 starb, hatte er denn dessen streitsüchtige Sohne Harald und Tostig an der Backe, von seiner Frau mal abgesehen. Die Ehe mit ihr lief nämlich wahrscheinlich nicht so besonders gut, auch wenn Edith später das Gegenteil behauptete. Als Edward nämlich versuchte, Godwin loszuwerden, steckte er als allererster sie, Edith, ins Kloster. Außerdem vollzog Edward nie die Ehe mit ihr. Sie erklärte die Keuschheit ihrer Beziehung später mit seiner Heiligkeit. Andere haben darin aber eher eine Rache an Godwin gesehen. Und nun wird es natürlich wieder spannend, weil
Edward und Edith keine Kinder hatten, also es keinen Thronfolger gab.
Genau. Edward setzte zwischenzeitlich auf seinen gleichnamigen Neffen als Thronerben, den Sohn von Edwin Ironside, den wir vorhin schon mal erwähnt hatten, aber der starb dann vor ihm und der kleine Edgar der Abenteurer, der war noch zu jung. Als Edward im Januar 1066 starb, wurde es daher chaotisch. Gleich drei Leute meldeten jetzt Ansprüche auf den Thron an. Erstmal war da der mächtigste Adlige im Land, das war Edwards Schwager, Harold Godwinson. Und der behauptete, Edward habe ihn auf seinem Totenbett auch zu seinem Nachfolger ernannt. Dann tauchte aber wieder ein Skandinavier auf der Bildfläche auf. Harald Hardrada, der hatte sich inzwischen die Herrschaft von Dänemark und Norwegen erkämpft und sah sich als der Erbe von Knuts Nordseereich. Er wurde außerdem von Harald Godwinsons Bruder Tostig unterstützt, denn ich habe eben gesagt, die beiden Brüder verstanden sich nicht. Und dann war da noch ein alter Kumpel von Edward aus der Normandie, der auch behauptete, Edward habe ihn zum Erben eingesetzt. Und es handelte sich dabei um einen Großneffen von unserer Emma. Ich rede natürlich von Wilhelm, dem Bastard.
Besser bekannt als William the Conqueror, Wilhelm der Eroberer.
Genau, die Entscheidung fiel diesmal auf dem Schlachtfeld. Im September landete Harald Hardrada mit seinem Heer in Nordengland. Südlich von York, bei Stamford Bridge, wurde er von Harald Godwinson gestellt und die Norweger wurden vernichtend geschlagen. Harald Hardrada und Tostig fielen in der Schlacht. Das war am 25. September. Drei Tage später landete dann in Südengland Wilhelm der Bastard. Harald musste nun also zurück nach Süden hetzen und der Ausgang der Schlacht bei Hastings ist bekannt. In der Schlacht fielen Harald und noch zwei weitere seiner Brüder.
Und nach zwei Ehemännern, zwei Stiefsöhnen und zwei leiblichen Söhnen sitzt nun ein Großneffe Emmas auf dem englischen Thron.
Korrekt. Habe ich übrigens erwähnt, dass Emma mit Knut auch eine Tochter hatte, Gunhild. Die hatte 1038 den römisch-deutschen König Heinrich III. Geheiratet. Sie ist allerdings dann jung verstorben.
Hattest du bisher nicht erwähnt. Emma hat also einen prominenten Schwiegersohn.
Ja, das auch. Aber noch ein Wort zu Edward, dem Bekenner. Das Andenken an den wurde jetzt unter Wilhelm besonders wichtig.
Weil der von ihm seine Legitimation ableitet.
Genau. Der Edward-Kult wurde von Wilhelm und seinen direkten Nachfolgern extrem gefördert. Und Edith trug ihr Übriges dazu bei. Sie kämpfte nach dem Tod gleich vier ihrer Brüder in den Schlachten bei Stamford Bridge und Hastings ums Überleben ihrer Familie. Und sie gab, ganz wie Emma, ein Buch in Auftrag. In der Vita Edwardi Regis erklärte sie die Geschichte ihrer Familie und stilisierte Edward zum Heiligen, wovon natürlich auch einiges auf sie selbst abfärben sollte. Alles griff wunderbar ineinander. Der große Coup gelang denn Heinrich II. Nach einem ersten vergeblichen Versuch des Konventes von Westminster Abbey drückte er 1161 beim Papst Alexander III. Die Heiligsprechung Edwards durch. Dafür nutzte Heinrich sehr geschickt eine ganz bestimmte politische Konstellation, die zu der Zeit eingetreten war. Papst Alexander III. Stand nämlich mächtig unter Druck und konnte jeden Verbündeten brauchen, den er kriegen konnte, und der Grund dafür hatte einen roten Bart.
Friedrich Barbarossa. Heinrich nutzt den Streit zwischen dem Papst und dem Staufer, um seine Interessen an der Kurie durchzusetzen. Das heißt, er drängt auf die Heiligsprechung Edwards, als der Papst eigentlich nicht Nein sagen kann.
Ganz genau. Und so wurde Edward der Bekenner, der Sohn von Ethelred und Emma von der Normandie, zum Patron Englands und der englischen Könige. Am 13. Oktober 1163 wurde in Anwesenheit des Königs vom Erzbischof von Canterbury die Translation seiner Reliquien zelebriert. Die Stimmung war an diesem Tag übrigens extrem angespannt, denn der König und der Erzbischof waren wenige Tage zuvor heftig aneinander geraten. Und die Geschichte von diesem Konflikt, die ist vielleicht auch mal Stoff für eine neue Folge, denn der Name des Erzbischofes, der an diesem Tag die Messe zelebrierte, den kennst du.
Thomas Becket, na klar. Okay, den Konflikt heute auch noch zu erzählen, das würde nun wirklich zu weit führen. Stattdessen hören wir jetzt von Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, worum es im neuen Heft gehen wird.
Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen Damals-Heft?
Hallo Herr Melchin, wir beschäftigen uns mit der Geschichte der deutschen Kolonien mit einem pointiert gesagt eher kurzen Kapitel Es dauerte ja nur von 1885 bis 1918 und einem auch sehr unrühmlichen.
Das stimmt sicher. Fangen wir mal vorne an. Das Deutsche Reich stieg ja erst spät in das Rennen um die Aufteilung der Welt ein, und zwar mit der Berliner Konferenz, auch Kongo-Konferenz genannt, die Reichskanzler Bismarck ausrichtete. Ausgerechnet der Mann, der eigentlich immer dagegen gewesen war, dass Deutschland sich Kolonien zulegte. Was geschah in Berlin und woher rührte der Sinneswandel beim Reichskanzler?
In Berlin steckten insgesamt 11 Staaten, die Europäer, die USA und das Osmanische Reich, ihre Interessen in Afrika ab. Als Kongo-Konferenz wird dieses Treffen auch bezeichnet, weil vor allem der belgische König Leopold II. Darauf drang, seine Unternehmungen im Kongo-Becken politisch abzusichern. Was daraus folgte, haben wir ja bereits im Heft Terror im Kongo beschrieben. Die Deutschen wollten nun unter anderem deshalb mitmischen, weil sich der Konkurrenzkampf der Großmächte verschärft hatte, weil die heimische Wirtschaft nach Rohstoffen und Märkten für ihre Produkte gierte und weil innenpolitisch wichtig die Reichsleitung annahm, dass man mit einem großen nationalen Projekt, und darum handelt es sich bei einer Koloniebildung natürlich, die Arbeiterschaft davon ablecken könnte, weiterhin ihre Hoffnung auf die Sozialdemokratie zu setzen.
Und welche Aspekte stehen nun im Mittelpunkt des Titelthemas?
Zunächst erklären wir etwas genauer, wie und warum Deutschland nun im Turbogang sein eigenes Kolonialreich aufbaute. Togo, Kamerun, Deutsch-Südwestafrika sowie Deutsch-Ostafrika auf dem afrikanischen Kontinent und etwas später Deutsch-Neuguinea, die chinesische Provinz Kiaochu und schließlich Deutsch-Samoa in Asien. Im Anschluss stellen wir grundsätzlich dar, wie die koloniale Herrschaft funktionierte. Wie tief wurden die jeweiligen Länder von deutscher Herrschaft durchdrungen? Welche Probleme und Hindernisse gab es dabei? Wie war das koloniale Regime organisiert? Wie lebten die Indigenen und wie die relativ wenigen deutschen Kolonisten in ihrem jeweiligen Alltag? Und war all das in den unterschiedlichen Kolonien ähnlich, beziehungsweise welche Unterschiede gab es?
Und nach diesem Überblick wenden Sie sich dann speziellen Einzelthemen zu?
Genau, und zwar schwerpunktmäßig dem Thema, das alles überragt, dem deutschen Völkermord in Deutsch-Südwestafrika. Er wurde ausgelöst durch den Aufstand der Völker der Ovaherero und der Nama im Jahr 1904. Durch die menschenverachtende Brutalität, mit der die sogenannte Schutztruppe diese Erhebung niederschlug, sticht der Krieg im heutigen Namibia deutlich aus allen Ereignissen hervor, die es in den nur rund 33 Jahren des Bestehens des deutschen Kolonialreichs zu vermelden gab. Bekanntlich kamen abertausende Ovaherero um, indem sie in der wasserarmen Ovaheke, das ist eine Region im Nordosten des heutigen Namibia, in die sie sich zurückgezogen hatten, verdursteten und verhungerten. Die Deutschen, die sie militärisch nicht stellen konnten, hinderten sie einfach daran, das Gebiet unbeschadet wieder zu verlassen. Ähnlich erging es den Nama, die sich etwas später erhoben hatten. Und selbst als die Aufständischen sich weitestgehend ergeben hatten, wurden sie in Konzentrationslager verfrachtet, in denen sie zu Zehntausenden elendig starben.
Gibt es dazu neuere Erkenntnisse?
Auf jeden Fall. Unsere beiden Autoren, absolute Spezialisten für dieses Teilthema, haben gerade die Tagebücher Lothar von Trotas herausgegeben. Er war der Mann, der die Schutztruppe kommandierte und die Hauptverantwortung für die Gräuel trug. Es ist einigermaßen erschütternd zu lesen, wie selbstbezogen dieser Offizier in seinen Tagebüchern die Vorkommnisse kommentiert und keinerlei Mitgefühl für die Indigenen erkennen lässt, geschweige denn irgendein Schuldbewusstsein zeigt. Abschließend stellen wir das ganze Thema Kolonialismus in den größeren Zusammenhang der aktuellen Diskussion. Spätestens seit viele europäische Museen die Herkunft ihrer Kolonialsammlung kritisch hinterfragen, weil die Nachfahren betroffener Völker Rückgabeforderungen stellen, ist der Kolonialismus mit all seinen Auswirkungen erneut in den Fokus geraten.
Aus gutem Grund?
Ganz klar ja. Wenn man zum Beispiel zur Kenntnis nimmt, wie unkritisch immer noch oder sogar wieder mancher Zeitgenosse das durchaus vielschichtige Deutsche Kaiserreich zu einer goldenen Epoche verklärt, dann ist es sicher erhellend, die harten Fakten dagegen zu stellen.
Ja, die Deutschen und ihre Kolonien. Wir hatten hier ja letztens im Podcast schon mal das Thema Deutsch-Ostafrika, genauer gesagt, was dort während des Ersten Weltkriegs passiert ist. Das wird ein tolles Heft, schaut's euch auf jeden Fall an.
Uns hört ihr wieder in 2 Wochen und dann geht es, David, um
Thor Heyerdahl und seine Fahrt mit der Ra über den Atlantik.
Hier mal wieder eine Schiffsreise für uns.
Genau, es wird abenteuerlich.
Okay, bis dann, folgt uns doch mal bei Facebook, Twitter, Instagram und auf der Podcast-App eures Vertrauens. Und wenn ihr da die Möglichkeit habt, uns eine Bewertung zu geben, dann macht das doch mal. Darüber würden wir uns freuen.
Genau. Na dann, macht's gut. Bis in 2 Wochen.
Ciao.